RD. Einen schönen Sonntagmorgen wünscht Jochen Marmit, so mein Name. Heute geht es mit unserer Autorin Annika Jürres um die Frage, wie sehr steht unsere Freiheit eigentlich auf dem Spiel? Angesichts einer angespannten Lage und einer rasant sich ändernden Weltlage vor allen Dingen auch durch die Bedrohung durch Putins Ukraine-Feldzug, rüsten wir beispielsweise auf. Aber wie sinnvoll ist diese militärische Ertüchtigung und Aufrüstung, die wir gerade erleben? Wappnen wir uns damit gegen aggressive Autokraten? Annika Jürres meint, das sei eine Illusion und geht sogar noch einen Schritt weiter. Weder der Kanzler noch EU-Chefin Ursula von der Leyen haben Lehren gezogen aus Putins Angriffskrieg und Trumps Außenpolitik. Warum sagt sie das? Sie sagt, solange wir Energie von Autokraten und unvorhersehbaren US-Präsidenten kaufen, werden wir nicht sicher leben. Die Konsequenz, erneuerbare Energien seien der Schlüssel für Europas Unabhängigkeit, aber so ist ein Ende des Teufelskreises fossiler Aufrüstung für fossile Konflikte nicht in Sicht. Wie also handeln? Wie ohne die USA? Und wie unabhängig werden? Diese Fragen und weitere wollen wir heute Annika Jürres stellen. Sie ist Co-Autorin der Streitschrift Die Sicherheitslüge, wie Europa sich mit Waffen schützen will, aber mit Öl und Gas erpressbar macht. Und jetzt bei mir hier im Studio einen schönen guten Morgen, Frau Jürres.
Ja, guten Morgen.
Sie haben zusammen mit Susanne Götze diese Streitschrift geschrieben. Wann war denn für Sie der Moment, wo Sie gesagt haben, so jetzt ist Schluss, dieses Thema muss jetzt raus, wir müssen da ein Buch drüber machen? Gab es da so einen Punkt?
Also es gab tatsächlich einen Punkt, obwohl wir uns schon länger mit dem Gedanken getragen haben, das nochmal genauer zu beschreiben, diese Sicherheitslüge. Aber dann kam noch ins Spiel, dass die EU wieder für 750 Milliarden Dollar Flüssiggas aus den USA bestellen will. Und da haben wir gedacht, das darf doch eigentlich nicht wahr sein, dass wir uns immer weiter in diese Abhängigkeit begeben, anstatt sie zu verringern. Das war so im Frühsommer. Und dann haben wir dann relativ schnell losgelegt, ein paar Sommernächte durchgeschrieben, weil uns dieses Thema so am Herzen liegt, und haben jetzt eben zum ersten Mal, schon ein paar Bücher geschrieben, aber zum ersten Mal eine Streitschrift, also ein bisschen meinungslastigeres Buch, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Eine Streitschrift sollte es ja auch sein. Jetzt gab es seit dem Frühsommer 25 ja eine Entwicklung. Wir haben gerade ganz aktuell nochmal auch den Beschluss aus Koalitionskreisen, nochmal in der EU das Aus vom Verbrenner aus nochmal ein klein bisschen zu modifizieren. Sagen Sie, es hat sich seit dem Frühsommer eigentlich nichts geändert an der prekären Lage? Um was es eigentlich geht.
Genau, also nee, da hat sich nichts dran geändert und es verschlimmert sich eigentlich. Also das ist das, was wir ja so bedauern, dass diese enorme Abhängigkeit in der Energiefrage gar nicht beachtet wird als Sicherheitsproblem. Und wir glauben halt, wir müssen so viel Öl und Gas importieren. Wir haben ja gar kein eigenes, ne? Das machen sich vielleicht die wenigsten so bewusst. Aber wenn man an der Tankstelle tankt oder wenn man eine Gasheizung hat, das weiß man jetzt vielleicht seit dem Ukraine-Krieg, aber wir haben weder Gas noch Öl. Also wir haben nichts in Deutschland von dem, was wir eigentlich den ganzen Tag lang verbrennen. Und müssen alles importieren. Und nun sind nun mal die Öl- und Gasländer nicht gerade die sympathischsten auf der Welt, sage ich mal. Also wir importieren dann Öl und Gas aus Russland immer noch über die Schattenflotten. Sehr viel aus den USA, auch aus dem Nahen Osten, was ja nun auch ein riesiger Krisenherd ist. Und machen uns damit abhängig und erpressbar. Wir werden ja schon ständig eigentlich erpresst. Wird nicht alles bekannt, aber einige Erpressungsversuche sind öffentlich. Beispielsweise dazu, dass EU-Gesetze geändert werden müssen, haben ja Trump und Kuwait zusammen gefördert als Lieferländer. Und diese Abhängigkeit wird natürlich verschärft, wenn wir dann jetzt das Verbrennerauto noch weiterfahren sollen, wie Friedrich Merz und seine Bundesregierung es ja offenbar wollen. Also das ist natürlich ein Schritt in die absolut falsche Richtung.
Jetzt ist es so, dass Sie schreiben von einem System der Abhängigkeit. Sie haben es gerade ganz kurz skizziert. Was würde dem denn gegenüberstehen? Ein Selbstbestimmungssystem für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland?
Also natürlich würden wir immer ein bisschen abhängig bleiben, insbesondere innerhalb der Europäischen Union. Also wir plädieren jetzt auch nicht dafür, so eine kleine Insel zu werden, wo wir gar nichts mehr importieren oder einkaufen. Das ist ja absolut illusorisch. Aber man kann es natürlich stark verringern, beispielsweise, das ist irgendwie nicht neu, aber wird in dieser Debatte sozusagen nicht ausreichend beachtet. Beispielsweise sind natürlich erneuerbare Energien, die wir dann hier heimisch haben. Also Sonne und Wind beispielsweise, die hat natürlich jedes Land, so auch wir. Und wenn wir damit möglichst viel ersetzen können, was wir bislang immer importieren müssen, dann sieht es natürlich besser aus. Dann sind wir unabhängiger. Häufig kommt dann natürlich der Einwand, ja okay, aber Solar- und Windkraft wird jetzt viel sozusagen in China auch bestellt, in Deutschland. Das stimmt auch. kann man aber auch verringern. Also wir hatten ja schon mal eine schöne Solar- und Windbranche hier, die in Deutschland, produziert hat. Also das kann man wieder zurückholen und ist dann natürlich sehr viel unabhängiger, als wenn man jetzt sekündlich sozusagen beliefert werden muss.
Also es geht vor allen Dingen auch um eine Langzeitstrategie, die man irgendwann vielleicht mal beginnen sollte. So verstehe ich das Ganze.
Ja, genau. Also das ist völlig klar, dass wir jetzt nicht morgen unabhängig sein können. Aber natürlich langfristige Strategien, wie wir sozusagen in ein paar Jahren, spätestens in ein, zwei Jahrzehnten, dann möglichst unabhängig sind. Ganz werden wir es nie werden. Aber jetzt machen wir eben das Gegenteil und vergrößern unsere Abhängigkeit. Eben beispielsweise mit diesem Verbrennergesetz, was Friedrich Merz wieder kippen will, was tatsächlich ja eigentlich eine gefährliche Politik ist aus meiner Sicht.
Annika Jöris heute zu Gast bei Fragen an die Autorin hier auf SR Kultur. Die Sicherheitslüge, wie Europa sich mit Waffen schützen will, aber mit Öl und Gas erpressbar macht. Das ist heute unser Thema. Tauchen wir doch mal ein klein bisschen ein in Ihr Buch, Frau Jöris. Sie schreiben unter anderem, die Regierung von Friedrich Merz, Zitat, vernachlässigt die nationale Sicherheit. Das klingt erstmal nach, oho, was machen die denn da? Ist doch eigentlich in die Fahnen der Union reingeschrieben. Nationale Sicherheit steht da relativ weit oben. Jetzt kommen Sie und sagen, nee, die vernachlässigen Sie. Erklären Sie doch mal den Zusammenhang nochmal.
Ja, das ist das sozusagen das Paradoxon bei der CDU. Also eigentlich, wie Sie sagen, natürlich konservative Politik hat ja immer auch Sicherheit großgeschrieben. Ist ein urkonservatives Thema eigentlich. Und die spricht ja auch viel darüber, die CDU, CSU. Also sie reden viel über Sicherheit, aber es geht eben immer um Aufrüstung, um die Ukraine, sicherlich wichtige Themen, diskutable Themen. Aber es geht eben nicht darum, wie wir unsere Energiesysteme sicher machen und wie wir es schaffen, dass wir nicht erpressbar sind und dass nicht irgendjemand plötzlich beschließt, uns kein Öl oder Gas mehr zu liefern. Dann haben wir nämlich wirklich ein Sicherheitsproblem. Also ist vielleicht nicht jedem klar. Wir haben das mal im Buch sozusagen durchgespielt, wie viel davon eigentlich in unserem Alltag, ja, unseren Alltag bestimmt. Also von der Gasheizung, wie gesagt, da gab es ja schon den Schock nach dem Ukraine-Angriff von Russland, dass viele erstmal bemerkt haben, oha, mein Gas kommt ja aus Russland, wie krass. Und das geht natürlich weiter. Wie gesagt, an der Tankstelle tankt man auch importiertes Öl. Das gesamte Plastik, was wir benutzen, ist aus Mineralöl, was wir, wie gesagt, auch nicht haben. Also all da, wo geheizt wird, wo Dinge hergestellt werden, Stahl und Autos beispielsweise, die werden natürlich auch in Fabriken mit großem Gaskonsum sozusagen hergestellt. Also unser gesamter Alltag ist davon abhängig und wenn wir das nicht mehr haben, diese Lieferung, oder wenn die viel teurer werden, das ist sozusagen das wahrscheinlichere Szenario, dass sie erstmal sehr viel teurer werden, dann ist das natürlich ein Sicherheitsproblem.
90% des Gas- und Erdölbedarfs, schreiben Sie, kommt von außerhalb Deutschland. Ansonsten wäre Deutschland ein Agrarland. Finde ich einfach einen sehr eindringlichen Vergleich an der Stelle.
Ja, tatsächlich. Also das wurde uns auch erst beim Schreiben bewusst, dass wir eigentlich ein hochentwickeltes Land sind, ein sehr reiches Land, das sehr viele Dinge exportiert. Aber das würde alles zusammenbrechen, wenn uns nicht andere Länder beliefern würden. Eben, weil wir nichts davon haben. Also sind sogar noch ein bisschen mehr als 90%. Und alles muss herangeschafft werden. Hm. Und zwar in riesigen Mengen.
Sie haben vorhin gesagt, ein Punkt war, als es nochmal im Frühjahr einen neuen Vertrag gab, 750 Milliarden Euro lagen da auf dem Tisch oder sind zumindest mal die Masse, um die es da geht. EU-USA, neuer Deal in Sachen Energieversorgung, damit man die Zollstreitigkeiten zur Seite legen kann. Das ist ein gutes Beispiel, Ihrer Meinung nach. Warum?
Ja, weil es eben zeigt, wie wir erpresst werden. Also Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat das natürlich verkauft, sozusagen, das ist jetzt ein guter Deal und wir wurden uns einig und wir kriegen die Energie sozusagen. Aber das war natürlich eigentlich nur ein Deal, der besonders gut für Trump ist. Also er hat einfach mit den Zöllen gedroht, wie er es immer gemacht hat. Also willkürlich irgendwelche Zölle erhoben oder damit eben gedroht. Und da haben wir dann so einen Deal gemacht, okay, ja, aber bitte, lasst die Zölle niedrig, dafür kaufen wir euch auch ganz viel ab. Also wir sind da in einer ganz schlechten Verhandlungsposition. Natürlich weiß Trump das, was bei uns im Buch steht und eigentlich müsste es auch die Bundesregierung wissen, nur bleiben halt die Folgen aus. Also natürlich weiß jedes Lieferland, dass Deutschland nicht darauf verzichten kann. Das heißt, die haben uns komplett in der Hand und können jederzeit beispielsweise die Preise erhöhen oder damit drohen, dass andere Dinge sich verändern, wie beispielsweise die Zölle für Donald Trump.
Also Flüssiggas, da geht es vor allen Dingen bei den USA, die Lieferungen in diesem Paket drum. Dann haben wir eine Lieferkette Richtung Katar, auch mit Flüssiggas. Russisches Gas wird nach wie vor bezogen in großer Zahl. Zeigt das Ihrer Meinung nach genau diese Abhängigkeit? Wir kommen da im Moment nicht raus. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite die Bemühungen, da rauszukommen. Gibt es die?
Also genau, also wir kommen da im Moment absolut nicht raus und es ist, glaube ich, auch ein gängiger Irrtum, dass man denkt, ja, vielleicht kann man ja dann von anderen Ländern beziehen. So wie wir gesagt haben, Russland soll jetzt erstmal raus sein und dann beziehen wir vielleicht mehr aus den USA. Abgesehen davon, dass die USA natürlich jetzt auch kein verlässlicher Partner mehr ist, aber dieser Ölhandel, den muss man sich mal vorstellen, wie der ist natürlich global, es wird alles global gehandelt und man kann jetzt nicht sagen, man möchte nur aus Norwegen beispielsweise beziehen, was uns ja vielleicht noch ein menschlich näheres Land ist sozusagen und nicht autokratisch regiert wird, aber das kann man sich nicht aussuchen, das gehört alles zusammen und wenn dann die Nahostländer sagen, gefällt uns jetzt nicht, was Deutschland jetzt da gerade für eine Politik macht, beispielsweise im Nahen Osten, und die Öllieferungen ausbleiben auf dem Weltmarkt, ja, dann wird es hier ganz schön teuer. Also das heißt, diese Abhängigkeit besteht und man kann sich da wenig aussuchen. Und wenn, dann wird es auch noch umgangen, wie durch diese Schattenflotten, die unter falscher Flagge dann doch russisches Gas und Öl nach Europa bringen. Und ja, was dann leider fehlt auf der anderen Seite, ist eben genau die Bemühungen, die Sie ansprechen. Die sind eben ganz gering. Also es hat ja mal Christian Lindner, der frühere FDP-Vorsitzende, der ja nun auch kein sonderlich progressiver Mensch, was die Energiewende angeht, hat trotzdem mal gesagt, ja, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Und das war wirklich ein richtiger Satz, dass wenn wir sozusagen diese alte Abhängigkeit ersetzen durch erneuerbare Energien, dann sind wir freier, nicht mehr so erpressbar und können mehr entscheiden über unsere Politik.
Aber ganz kurz zu Christian Lindner, hat er sich auf diesen Freiheitsenergien auf den Weg gemacht oder? Ich habe das anders in Erinnerung.
Nee, genau. Er ist ja jetzt auf dem Weg zu Verbrennerautos, wenn ich das richtig gesehen habe, für seinen neuen Job. Aber nee, das war ein sehr heller Moment von Herrn Lindner in einer Bundestagsdebatte kurz nach dem Angriff der Ukraine durch Russland. Da gab es ja mal so einen kurzen Moment, wo man dachte, vielleicht geht es jetzt in die richtige Richtung. Alle haben verstanden, beispielsweise, wo unser Gas herkommt und dass das vielleicht ein Sicherheitsproblem ist. Aber leider ist es dann wieder gekippt, die Stimmung und auch die Stimmung in der Bundespolitik. Politik, dass man jetzt alles daran tun müsste, um unabhängiger zu werden.
Fragen an Annika Jöris. Gerne eine erste Frage.
Ist eine Abgrenzung von Deutschland zu Amerika angebracht? Würde man dann zum Beispiel Rammstein aufgeben und Deutschland wäre unter Umständen wehrlos?
Eine Abgrenzung, wäre die angebracht?
Eine Abgrenzung von den USA. Also ich denke schon, weil wir sehen ja jetzt, was Donald Trump für eine Politik fährt. Eine ganz, wie soll ich sagen, nationalistische, auf sein Land, allein auf sein Land bezogene Politik. Und es wird ja, glaube ich, nicht unbedingt besser. Also G.D. Vance steht ja schon in den Startlöchern, sein Stellvertreter. Gut möglich, dass er dann der nächste Präsident ist. Und er hat ja noch ein größeres Interesse daran, die EU zu zerstören. Das sagt er ja letztlich sogar ganz offen. Das heißt, wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen. Und ich plädiere jetzt nicht dafür, jetzt jede Handelsbeziehung sozusagen abzubrechen. Aber man kann ja zumindest versuchen, das deutlich zu reduzieren. Bei Flüssiggas geht das, das kann man ersetzen. Und dann hat uns Trump oder dann später womöglich Vance auch nicht mehr so in der Hand wie bislang.
Man sieht ja so eine gewisse Wechselbewegung nach dem russischen Angriff in der Ukraine sozusagen rüber zu gehen auf die andere Seite des Atlantik und ganz klar vorhin auch die 750 Milliarden als Beispiel. Also man begibt sich sozusagen von der einen in die andere Hand. Das ist ja eigentlich die Bewegung, die stattgefunden hat in den letzten 4 Jahren.
Genau, das ist das Bedauerliche, dass man eben nicht die Schlüsse draus gezogen hat. Ich glaube, es gab so einen Moment, als die große Debatte darum war, werden wir unsere Wohnung überhaupt noch heizen können im nächsten Winter, als der Ukraine-Krieg begann. Das war ja wirklich eine reale Sorge. Und ich glaube, in dem Moment hätte man das diskutieren müssen. Dann kam aber diese Kampagne gegen das Heizungsgesetz. Also wir wissen alle, wie aufgeladen das war, wenn man darüber sprechen wollte, wie kann man eigentlich unsere Gasheizung ersetzen. Also es war ja ein bisschen so eine politische Kampagne auch gegen Alternativen, die uns freier gemacht hätten. Und deswegen ist es jetzt so gekommen, dass wir die eine Abhängigkeit durch die andere ausgetauscht haben. Jetzt ist natürlich die USA, ist nicht Russland, aber es ist trotzdem ein Handelspartner, der jeden Tag, das wissen wir selbst, wie überraschend Donald Trump handeln kann, ein Handelspartner, der jeden Tag sich was Neues ausdenken kann, um uns zu schikanieren oder um tatsächlich in EU-Gesetze einzugreifen, wie sie es ja immer wieder versuchen.
Eine Frage von Anne Nierenberg. Sie würde ganz gerne von Ihnen wissen, Frau Jöris, ist nicht der Einsatz von fossilen Energieträgern durch Alternativen wie Wind- und Sonnenenergie ein Schritt aus der einen Abhängigkeit in eine neue Abhängigkeit? Auch diese Systeme brauchen Rohstoffe, die im eigenen Land nicht ausreichend zu gewinnen sind.
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und genau, die Hörerin hat auch absolut recht. Auch dafür brauchen wir Rohstoffe, seltene Erde beispielsweise, die wir hier nicht haben. Es gibt aber einen enormen Unterschied zwischen diesen fossilen Abhängigkeiten und den von erneuerbaren Energien. Weil bei den Erneuerbaren ist das ja so, was man da einmal eingekauft hat, also Windräder beispielsweise oder Solaranlagen, das hat man und das wird dann mit Wind und Sonne betrieben und mit dem Strom, den man hier herstellen kann. Das heißt, man ist dann erstmal auf Jahrzehnte sozusagen auf der sicheren Seite. Das andere ist, dass natürlich diese fossilen Energien, also die werden ja ständig sozusagen durch Pipelines gepumpt, Tanker fahren durch die Meere, um uns zu beliefern. Also die müssen in jedem Moment wieder neu herangeschafft werden. Und das andere ist sozusagen das, was wir dann einmal haben. Und wie gesagt, das kann man auch noch deutlich unabhängiger machen als bislang, wo wir tatsächlich, da haben Sie absolut recht, in diesem Bereich sehr von China abhängig sind. Das kann man aber stark reduzieren. Und wie gesagt, wenn wir das einmal hier aufgebaut haben, die Infrastruktur, dann ist das unsere und dann kann uns keiner mehr damit erpressen.
Klingt jetzt so, wenn wir das einmal aufgebaut haben, diese Infrastruktur. Ich meine, wir waren ja auf dem Weg, auch Solar beispielsweise doch eine führende Rolle zu spielen weltweit. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen. Das ist so vernachlässigt worden, um es mal gelinde auszudrücken, dass es zusammengebrochen ist. Also auch die Anzahl der Arbeitsplätze, die verloren gegangen ist in der Solarindustrie, ist höher als die in der Autoindustrie im Moment noch.
Ja, das ist eigentlich ein Wahnsinnsfall in der Geschichte der Fehler der Bundesrepublik, wie man sozusagen eine Branche, die wirklich weltweit führend war in der Solar- und Windbranche, Anfang der 2000er Jahre, wurde Deutschland dafür bewundert. Das Energieeinspeisegesetz wurde kopiert in ganz vielen Ländern. Also dieses Gesetz, was auch Privatleuten sozusagen Geld dafür gegeben hat, wenn sie Ökostrom erzeugt haben. Das waren alles sehr progressive Gesetze. Es gab eine starke Solar- und Windbranche. Und dann hat man diese Gesetze alle wieder abgeschafft, Subventionen wurden abgebaut und jetzt liegt sie komplett da nieder, diese Branche. Also gibt es ja immer noch Pleiten, noch heute, wo man denkt, die müssten jetzt eigentlich spätestens seit dem Ukraine-Krieg richtig gut florieren, diese Firmen. Läuft alles noch weiter über China und man hat das sozusagen politisch auch schon unter Merkel und unter dem Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat man diese Branchen kaputt gehen lassen und jetzt müsste man sie halt wieder aufwendig, leider, also ja, durch diese Fehler müsste man da wieder viel Geld reinstecken, um sie aufzubauen.
Eine Frage von Dr. Klaus Schindler. Vielen Dank dafür. Er geht nochmal auf diese grüne Energie ein. Benötigt massenweise seltene Erden, wie zum Beispiel Neodym zur Herstellung von Magneten. Er schreibt, hierdurch entsteht ebenfalls eine massive Abhängigkeit. Den Abbau in der Wirklichkeit nicht so seltenen Erden aus Umweltschutzgründen will auch niemand. Er würde ganz gerne von Ihnen wissen, ist es denn überhaupt möglich, diesem Dilemma zu entkommen?
Also ich fürchte, ganz entkommen wir diesem Dilemma nicht, weil, wie Sie sagen, genau, auch dafür brauchen wir Rohstoffe, die wir nicht unbedingt hier haben, wo man auch sozusagen genauer hingucken muss, wer sie wie fördert. Da gibt es auch Berichte darüber, dass beispielsweise Lithiumminen ganz schreckliche Arbeitsbedingungen herrschen. Also das ist auch nicht alles super. Keineswegs möchte ich das hier beschönigen. Aber wenn Sie sagen, massenweise, es ist halt doch deutlich weniger sozusagen als das, was wir fossil importieren müssen. Und es ist eben, wie ich vorhin ja schon sagte, es ist eben ein großer Unterschied, weil man muss die halt einmal sozusagen fördern, hat sie dann. Und dann gibt es hoffentlich auch, da ist man ja auch schon nah dran oder hat schon Systeme gefunden, Möglichkeiten, diese auch wieder zu recyceln, also wieder zu verwenden, dass wir künftig weniger davon brauchen und dass dann die Infrastruktur sozusagen dann sehr lange laufen kann, ohne dass man neu irgendwo seltene Erden beispielsweise abbauen muss.
Annika Jöhr ist heute zu Gast bei Fragen an die Autoren hier auf SR Kultur. Eine weitere Frage.
Europa hat jahrzehntelang Autokratien in der ganzen Welt erschaffen, um über die Autokraten an Rohstoffe zu kommen. Die Autokraten haben die Rohstofflieferungen garantiert und durften sich dafür bereichern. Auch das post-sowjetische Russland ist über die Oligarchen auf diese Spur gebracht worden. Jetzt beginnen sich die Autokraten selbstständig zu machen oder sollen sich auf Amerikas Geheiß pseudo-selbstständig machen. Sollte Europa nicht den umgekehrten Weg einschlagen, die Demokratien in der Welt zu fördern und mit den demokratischen Kräften eine Politik des wirtschaftlichen Ausgleichs zu suchen. Sind in einer Welt, in der die Rohstoffe auf verschiedene Länder verteilt sind, für Nationalstaaten Ideale totaler Autarkie überhaupt erreichbar? Auch für die erneuerbaren Energien müssen Rohstoffe wie seltene Erden aus der ganzen Welt bezogen werden.
Also der Hörer greift auch nochmal genau diese seltenen Erden und auch die Autarkie. Das heißt, wir sind immer in irgendeinem Verhältnis zu verschiedenen Ländern, wo eben das Material, sage ich jetzt mal, herkommt. Aber ein besonders wichtiger Punkt und Frage vom Hörer, mit den Demokratien statt mit den Autokraten zusammenarbeiten.
Genau, das wäre natürlich möglich, wenn man nicht mit den Autokraten immer so viele Geschäfte machen müsste. Also das war ja ein sehr kluges Resümee Ihres Hörers darüber, was in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist. Denn tatsächlich haben wir ja durch unsere milliardenschweren Einkäufe Autokratien gefördert. Und wir wissen alle, wie es in Ländern wie Saudi-Arabien oder Kuwait oder Vereinigte Arabische Emirate, wie schlecht es da mit den Menschenrechten aussieht, wie furchtbar da das Leben für Frauen sein kann. Und die leben aber natürlich komplett von unserem Konsum. Also das ist ja die bittere Wahrheit, dass wir diese Länder genau fördern. Und wenn man das jetzt umdrehen würde, man könnte sagen, okay, wir machen jetzt vielleicht hier einen Verbund der Länder der erneuerbaren Energien und dann suchen wir uns die ein bisschen aus. Also sozusagen die progressiven Länder suchen wir uns aus, weil das könnte man in dem Fall ja, weil man nicht mit denen Geschäfte machen muss. Das finde ich einen sehr guten Vorschlag und zeigt auch, wo das Potenzial liegt, auch bei den erneuerbaren Energien, die nämlich ja auch ganz anders bewirtschaftet werden können. Also fossile Energien bedeuten immer riesige Kraftwerke, riesige Lieferketten. Erneuerbare Energien kann man teilweise in kleinen Genossenschaften, die kann man so straßenzügeweit installieren. Also es ist ein ganz anderes, auch viel demokratischeres System, was damit möglich ist.
Also das, was wir am Anfang auch schon kurz angesprochen hatten, diese bürgerliche Selbstbestimmung wird dadurch auch gefördert. Das wird nicht allen gefallen, die im Moment viel Geld verdienen an Öl und Gas.
Ganz genau, nee, das gefällt einigen, es sind gar nicht so viele, aber es gibt einige sehr reiche, sehr mächtige Männer, die natürlich an diesem fossilen Geschäft sehr prächtig verdient haben und die auch daran natürlich festhalten wollen. Unter anderem Trump und die USA, denen das natürlich zu Pass kommt, weil sie selbst diese Energien haben im Unterschied zu uns. Und deswegen wird das natürlich auch mit Zähnen und Klauen sozusagen verteidigt, dieses alte System, weil eben da einige wenige entscheiden können. Es gibt auch wenige Energiekonzerne beispielsweise, die dann die Macht haben. Und wie gesagt, bei erneuerbaren Energien, meine Kollegin Susanne war in Großbadorf beispielsweise einmal unterwegs. Das ist eine kleine Kommune, die hat genossenschaftliche Energieversorgung inzwischen. Da verdienen die Bürger daran mit, an der Energieerzeugung im eigenen Ort. Ist ein kleiner Ort, aber der ist jetzt komplett autark. Und es gibt viele dieser ja sehr hübschen, sehr lebenswerten Beispiele von Städten, die sich sozusagen aus den Klauen dieser großen Energieströme, der weltweiten Ströme befreit haben und damit jetzt sehr gut fahren.
Also Großbadorf, kleiner Ort, 1000 Einwohner in Unterfranken, wo es darum ging, dass man sich relativ früh dafür entschieden hat, zu investieren mit ein bisschen Geld und dann später autark geworden ist im Rahmen und dann sogar verkaufen kann und daran weiter Geld verdient für die eigene Gemeinde. Gute Frage von Martin Rees an dieser Stelle. Er schreibt darüber, dass Großstädte wie Essen und Dortmund sind durch Stammaktien aus dem Konzern RWE beteiligt. Da geht es auch um Dividenden und den kommunalen Haushalt. Er fragt, Beteiligung als Dilemma, Menetekel für Bürgerinnen und Bürger solcher Kommunen, wo klamme Kassen sind, wo man einfach auch diesen Schritt gar nicht gehen kann, ohne die großen Akteure zu verprellen.
Ja, sehr wichtige Frage. Ich komme aus dem Ruhrpott. Ich kenne da ziemlich genau diese starke Abhängigkeit von RWE und wie sehr die Kommunen, die ja nicht zu den reichsten in Deutschland gehören, tatsächlich auf dieses Geld aus den Aktien von RWE, aus den Anteilen sozusagen, wie sehr sie darauf angewiesen sind. Das ist natürlich ein Problem, aber man kann ja auch sozusagen das Gegenmodell fahren, wie jetzt Großbadorf. Das ist, wie gesagt, eher ein kleineres Dorf, aber es macht es vor, wie es auch gehen kann. Also man müsste natürlich jetzt gleichzeitig eine neue Infrastruktur aufbauen, die vielleicht noch lukrativer ist, weil erneuerbare Energien sind günstiger als die anderen inzwischen. Und wenn man das aufbaut, dann kann man auch gleichzeitig die alte Abhängigkeit von diesen Energiefossilien, Dinosauriern sozusagen, mal ablösen.
Es sind ja sozusagen die Big Four, die großen vier Energieunternehmen in Deutschland, die sozusagen ganz Deutschland unter sich aufgeteilt haben. Ich stelle mir immer die Frage, die Investitionen auch von deren Seite in eben erneuerbare Energien ist ja zum Teil da, aber das andere wird nach wie vor gefahren. Was ist Ihre Vermutung? Warum sagt man nicht an der Stelle, wir haben so viel Kraft und so viel auch finanzielles Potenzial, wir gehen da richtig rein und bauen sozusagen ein neues System auf, ganz massiv, ganz schnell?
Ja, das wäre die rationale Lösung meiner Meinung nach. Aber genau, es sind eben diese Großkonzerne, die ja auch häufig sehr dicke waren mit den Wirtschaftsministerien Und wir haben eben Politiker, die so ein bisschen dem alten Modell verhaftet sind. Also die Energiepolitik jetzt der Großen Koalition, da hätte man eigentlich dasselbe auch quasi in den 80er Jahren machen können. Also da ist wenig Zukunftsweisendes. Und natürlich haben diese ja auch über Jahrzehnte gewachsenen fossilen Strukturen es auch geschafft, dass sie so wichtig und so mächtig sind, dass es nicht so leicht ist, sich davon zu lösen. Aber es ginge natürlich. Und insbesondere dann ginge das, wenn die Bürger mitgenommen würden und beteiligt werden, wie in Großbadorf, jetzt wieder unser Lieblingsbeispiel. Mhm. Die sind dann dabei, die kriegen sogar so eine kleine Dividende ausgezahlt. Und dann gibt es da auch keine Gegenwehr, die man ja jetzt manchmal beobachten kann gegen erneuerbare Energien. Also da läuft alles über Mitbestimmung, Mitentscheidung. Und dann sind da auch eigentlich, kann da eigentlich niemand mehr gegen sein, weil die Vorteile so offensichtlich sind.
Annika Jöris, heute zu Gast hier bei SR Kultur, Fragen an die Autorin. Wir haben noch jede Menge Fragen. Hier kommt die nächste.
Abhängigkeiten, gleich welcher Art, sind nicht gut. Dass durch die Klimakrise sich alles dramatisch verändert hatte, hätten doch viele Experten in Anführungsstriche voraussehen können. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wird reagiert. Vielen Dank.
Wird reagiert? Fragezeichen.
Ja, also wie gesagt, es gab dieses kleine Lösungsfenster kurz nach dem Ukraine-Angriff. Da wurde reagiert. Das ist dann relativ schnell wieder durch eine große Lobbyaktion sozusagen eingedampft worden. Aber nee, bislang wird eben nicht drauf reagiert, weil wie die Hörerin natürlich zu Recht sagt, wir haben ja auch noch die andere Krise. Also wir haben die Abhängigkeitskrise und damit Sicherheitskrise aus unserer Sicht. Aber wir haben natürlich auch noch die Klimakrise. Und natürlich ist die Energiewende auch dafür eine Lösung. Plus, das kommt immer relativ kurz in der Debatte, aber auch darüber sollte man sich natürlich unterhalten, wie man weniger Energie verbraucht. Ne? Also wenn man weniger Energie verbraucht, dann braucht man auch weder Gas aus den USA noch seltene Erden aus China, weil man dann einfach ja insgesamt nicht so abhängig ist von Ressourcen. Also das ist auch ein Punkt, der mir persönlich immer sehr wichtig ist, weil das in der Debatte so wenig vorkommt, wie wir eigentlich einsparen können und mit weniger Energie ja vielleicht sogar besser leben können.
Sie schreiben ja über die Sicherheitslüge, dass im Moment aufgerüstet wird, 100 Milliarden allein für den Wehretat aufgewendet werden. Vielleicht nochmal auch diese, ja nicht Krise, aber dann doch diesen Zusammenhang nochmal zu verstehen. Sie haben es vorhin schon mal so schön angedeutet, man kann ganz viele Waffen anschaffen und produzieren, was einerseits ganz viel Gas und Öl verbrauchen würde und gleichzeitig ist man abhängig davon, wenn der Panzer fahren soll, dann muss auch Diesel da sein. Also inwiefern ist das eine Sicherheitslüge?
Ja, das ist eigentlich das größte Tabu in dieser Debatte, dass natürlich diese, kann man sich ja vorstellen, Panzer oder Kampfflugzeuge oder so alles, diese riesigen, schweren Maschinen, die brauchen wahnsinnig viel Öl, also wahnsinnig viel Diesel meistens, wie sie richtigerweise sagen. Das heißt, das ist auch so, wir pulvern oder stecken da jetzt sehr, sehr viel Geld rein in diese Maschinen. Und wenn uns morgen irgendeiner sagt, ja, jetzt kriegst du aber das Öl nicht mehr oder es wird sehr viel teurer, dann können wir die gar nicht benutzen. Also das ist ja der Witz an dieser Sache, dass wir ja auch nicht vorhersehen können, mit wem wir möglicherweise in 2, 3 Jahrzehnten mal in Konflikten sind. Wir haben ja gesehen, wie sich das stark entwickelt, sozusagen die Sicherheitslage in der Welt in den vergangenen Jahren. Und dann hat man da diese Maschinen, kann sie aber möglicherweise nur mit des Feindes Öl sozusagen betreiben. Und dann stehen wir, glaube ich, ganz schön doof da.
Auch die Infrastruktur, Sie haben es vorhin erwähnt, Pipelines, Raffinerien, es ist ja eine große industrielle Vernetzung, die natürlich auch sehr anfällig ist.
Genau, das kommt hinzu. Also nicht nur, dass wir dieses Öl und Gas brauchen und damit erpresst werden können, sondern natürlich ist auch die Infrastruktur extrem anfällig. Wir sehen ja jetzt schon, wie manchmal Drohnen ganze Flughäfen lahmlegen. Wir haben gesehen, wie die Nord Stream Pipeline ein jahrelanges Politikum über Nacht sozusagen explodiert ist. Das kann natürlich auch mit anderen Infrastrukturen, mit anderen Pipelines, Ölpipelines passieren. Also Susanne war beispielsweise in Norwegen für die Recherche zu unserem Buch, hat da mit Sicherheitsberatern gesprochen und die haben ihr ganz klar gesagt, dass natürlich diese Pipelines, die da über 10.000 Kilometer teilweise im Meer liegen, die kann niemand schützen. Das ist illusorisch. Also wenn da jemand Sabotage betreiben möchte, ist das möglich. Wir sehen ja auch schon viele Versuche zumindest, die werden dann mehr oder weniger abgewehrt. Einige waren auch erfolgreich. Also das kommt noch hinzu, dass auch möglicherweise durch solche Sabotageakte oder durch Schiffe, die angegriffen werden, passiert Kilometer jetzt auch nahezu wöchentlich, auch die Lieferungen gefährdet sind und sehr viel teurer werden können oder sogar ganz ausbleiben.
Frage von Anneliese Müller in diesem Zusammenhang. Frau Jörs, sehen Sie die Abhängigkeit von Software nicht als gravierenderes Problem? Sollten von heute auf morgen keine Energieträger mehr importiert werden, gäbe es für 90 Tagen Reserven im Land. Softwareseitig ist es derzeit möglich, von heute auf morgen Wirtschaft, Verwaltung komplett lahmzulegen, ohne jegliche Kompensationsmöglichkeit.
Ja, also ich würde da jetzt nicht so eine Hierarchie aufmachen, aber natürlich haben Sie absolut recht. Das ist natürlich auch eine Abhängigkeit, die extrem unangenehm für uns enden könnte. Also das sehe ich genauso. Das geht natürlich, es gibt in verschiedenen Bereichen gibt es sozusagen Abhängigkeiten. Allerdings, genau, von der Software, wie soll ich sagen, die fossilen Energien, die sind hier so wichtig für jede Sekunde unseres Alltags. Das würden wir, glaube ich, noch mehr merken, möglicherweise, als die Software. Aber es ist natürlich ein ebenso großes Problem. Und auch diese Reserven, ja, 90 Tage ist auch nicht immer ganz klar, ob das wirklich stimmt, diese Berechnung. Und das ist auch nicht lange, ne? Also wenn wir danach sozusagen blank sind, ist es auch nicht gut.
Eine weitere Frage.
Putin hatte mehrfach betont, er wolle weder ein europäisches Land noch ein NATO-Mitglied angreifen. Und das könnten die Europäer auch gerne schriftlich haben. Warum dann also die ganze Aufrüstung? Und was halten Sie vom Aufbau eines eigenen atomaren Schutzschirms für Europa?
Zwei Fragen.
Eine zu Putin. Ja, also ich glaube, Putin hat sich jetzt nicht als derjenige erwiesen, auf den man sozusagen setzen kann. Also da würde ich jetzt nicht darauf hoffen, sozusagen, dass er ganz friedlich ist. Ja, den atomaren, ich bin jetzt keine Waffenexpertin, ich bin aber grundsätzlich, skeptisch, was die Aufrüstung als Lösung angeht. Also ob damit tatsächlich der dauerhafte Frieden erreicht werden kann, weiß ich nicht. Da habe ich so meine Zweifel. Insofern, ja, würde ich mehr darüber debattieren, über unsere Unabhängigkeit, als darüber, wie wir jetzt noch mehr Geld in Waffensysteme stecken sollen, die wir gar nicht selbst betreiben können. Das ist ja sozusagen der Kern.
Wo wir gerade bei Atom sind, auch eine Frage, die mehrfach gestellt wird, unter anderem hier von Christina Ludwig. Muss nicht auch die Wiedereinsetzung von eigenen Atomkraftwerken als sicherer und absolut beständiger Stromlieferant neu gedacht werden?
Also das halte ich für keine gute Option, allein schon deswegen, weil auch Atomkraftwerke nicht unabhängig laufen, sondern man muss auch Uran importieren. Das ist ja sozusagen der Brennstoff der Atomkraftwerke, den wir auch nicht haben. Also der kommt dann beispielsweise aus Kasachstan oder aus Nigeria, und das ist also keine gute Alternative. Zudem, ich lebe ja in Frankreich, also dem Atomland schlechthin, da laufen ja immer noch 57 Atomkraftwerke. Und wer da mal hinguckt, wie teuer das inzwischen geworden ist, Atomkraft zu betreiben, wie lange es dauert. Also das einzige neue Atomkraftwerk der letzten Jahrzehnte in Flamanville hat ja irgendwie dreimal so viele Milliarden verschlungen, also mehr als 20 Milliarden verschlungen und sehr viele Jahre mehr gedauert, um das wieder aufzubauen. Also das ist, glaube ich, keine Alternative, die uns jetzt irgendwie schnell und rasch und unabhängig machen werden lässt, ganz im Gegenteil.
Plus die Frage nach dem Müll, der dadurch entsteht.
Der Müll ist natürlich auch noch komplett ungelöst. Also das ignoriert Frankreich einfach mal so weg. Dabei haben die natürlich wahnsinnige Mengen an Atommüll, genau wie wir. Und wir haben ja letztens noch gehört, dass ja auch die Frage des Endlagers jetzt erstmal ein paar Jahrzehnte hinausgeschoben wurde. Also ich glaube, das ist kein zukunftsweisender Weg.
Also die Endlager für hochradioaktive Abfälle in Frankreich, in Lothringen, in Buer ist man dran, das Endlager in Betrieb zu nehmen. Aber auch der Müll ist natürlich da, egal wo wir ihn jetzt unter die Erde bringen. Eine weitere Frage, die von Peter Zeb kommt aus Eschborn. Vielen Dank dafür. Er würde gerne noch mal wissen, ob man mit dem Modell, Frau Jörs, Großbadorf, also 1000 Einwohner in Unterfranken, wirklich die deutsche Industrie und die Deutsche Bahn beispielsweise mit Strom versorgen kann, mit diesem Modell, mit diesem Ansatz.
Also nein, genau, das ist das geht leider nicht. Also das ist ein Modell, was man sicherlich auf sehr viele und auch sehr viel größere Städte übertragen kann. Aber natürlich Großkonzerne wie jetzt ThyssenKrupp oder ähnliches, die können natürlich nicht mit so kleinen Genossenschaften weiterleben sozusagen. Das ist klar. Aber auch die können natürlich versuchen, ihren Energiekonsum zu verringern. Das hat man in der Ukraine-Krise geschafft, dass da ziemlich schnell sozusagen sehr viel Gas eingespart wurde. Also das wäre schon mal der erste Schritt. Und natürlich ist da auch wieder die Frage, die wir uns langfristig stellen müssen, auch wegen der Klimakrise, brauchen wir all die Produkte, die wir bislang herstellen in Deutschland? So eine grundlegende Frage, über die wenig diskutiert wird. Aber natürlich muss insgesamt auch der Konsum verringert werden.
Auch Harald Heinz hat eine Mail zu dem Thema französische AKW geschrieben, Versorgungssicherheit, und meint, dass Rosatom 46% der Anreicherungskapazitäten global in der Hand hat und meint, wer Atomkraft nutzt, der sollte das nicht ignorieren. Weil Sie es gerade gesagt haben, Sie leben ja auch in Frankreich, diese Lieferung für die EDF, im Endeffekt läuft das ja genauso weiter wie bei uns zum Beispiel auch die Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland kommen. Ist das überhaupt ein Thema? Also im Sinne von in Frankreich, dass man eigentlich ja auch abhängig ist bei diesen Dingen in der, wie es in Frankreich immer heißt, tollen Atomkraft?
Ja, leider nicht. Das wird leider kaum diskutiert. So wenig wie in Deutschland die Gasabhängigkeit diskutiert wird, ist es in Frankreich die Uran- oder auch Russlandabhängigkeit. Interessanterweise wurde das ja nie so richtig sanktioniert, auch auf Druck von Frankreich, weil man eben weiß, man kann seine Atomkraftwerke schwerlich betreiben, wenn nicht noch irgendwo Rosatom oder der Schwesterkonzern Framatom beteiligt ist. Also das ist auch eine große Sicherheitsproblematik. Framatom hat ja sogar mit dem Tochterkonzern von EDF in Lingen so eine gemeinsame Anlage stehen. Also da wird noch ganz offensichtlich mit Russland in dieser sehr sicherheitssensiblen Zone sozusagen zusammengearbeitet. Und das ist eben, ja, das ist ein großes Problem von den Atomkraftwerken in Frankreich. Leider kaum besprochen.
Eine weitere Frage.
Dem engagierten Bürger wird zunehmend das Gefühl vermittelt, dass Politik und Gesellschaft die Menschen und Mitmenschen am langen Arm verhungern lassen. Fakt ist aber leider auch, dass die Mehrzahl der Bürger offensichtlich auch nicht bereit ist, mehr für Energie zu bezahlen. Was kann der Einzelne tun?
Ja, da sprechen Sie wirklich ein Thema an, was mir auch sehr wichtig ist. Denn es ist ja tatsächlich so, dass die erneuerbaren Energien inzwischen viel günstiger sind in der Produktion als die anderen Energien. Aber sie sind nicht so profitabel. Also an Öl und Gas verdienen wenige, meistens Multimilliardäre, sehr viel mehr Geld natürlich als an erneuerbaren Energien, weil Wind und Sonne nun mal umsonst sind. Also deswegen ist es tatsächlich wie in Großbadorf, hier nochmal unser Beispiel, aber es ist eben so sprechend, wird es dann am Ende sogar günstiger für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist, glaube ich, was in der Debatte leider komplett schiefgelaufen ist, dass man den Eindruck hat, wenn man jetzt umstellt auf erneuerbare Energien, wäre das irgendwie zu Lasten sozusagen der Bürgerinnen und Bürger. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, ne? Also man kann es an der europäischen Strombörse immer gut ablesen. Die erneuerbaren Energien werden da häufig sehr viel günstiger gehandelt als die aus fossilen oder aus Atomkraft. Insofern käme das eigentlich ihrem Wunsch sozusagen entgegen, nicht am langen Arm zu verhungern, die erneuerbaren Energien. Das ist, glaube ich, ein Weg. Plus versuchen, weniger Energie zu verbrauchen. Ich weiß, das ist auch so ein bisschen tabu, traut sich auch keine Partei mehr anzusprechen. Aber ich glaube, dass wir das alle machen könnten, ohne dass wir an Lebensqualität einbüßen.
Das eine ist die Preise, die wir dann de facto bezahlen für erneuerbare Energien, die oft ein bisschen höher sind als die für den regulären Strom, der eben günstiger dann im Haus ankommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was auch der Hörer angesprochen hat, ist ja auch die Frage, was können wir tun? Also ich kann mich jetzt entscheiden, mehr Geld auszugeben für meinen Strom, aber kann ich denn noch darüber hinaus Schritte in Bewegung setzen, um zu sagen, ich möchte noch weiter erneuerbare Energien oder Energieautarkie fördern, auch bei mir zu Hause? Was kann ich tun? Das war ja der Teil der Frage.
Genau. Also wenn ich natürlich das Glück habe, ein eigenes Heim, Haus mit eigenem Dach sozusagen zu besitzen, kann ich natürlich versuchen, darauf hinzusparen, oder vielleicht habe ich sogar noch was übrig, mir eigene Solarpaneele aufs Dach zu bauen oder Wärmeschlaufen, Wärmepumpe, die ja auch nach wenigen Jahren sich schon rentiert hat. Das können natürlich sozusagen die Wohlhabenden unter uns, sage ich mal, sofort tun. Und alle anderen, die beispielsweise zur Miete wohnen, können sich natürlich auch zusammentun und versuchen, dass in ihrer Hausgemeinschaft was gebaut wird, oder ich sage schon, straßenzügeweise ist das möglich. Man kann Genossenschaften gründen. Da gibt es auch einige Beispiele und auch sehr viele Menschen in Deutschland, die man sozusagen darauf ansprechen kann, die schon so Projekte gemacht haben in ihren Siedlungen, die da sicherlich Tipps geben können, wie man auf kleiner Ebene sozusagen unabhängig werden kann. Und dann ist einem auch die große Weltpolitik dann ab und zu mal ein bisschen egal, weil man hat ja seinen eigenen Strom.
Kurt Hovig sagt, die Ziele, die die Autorin vertritt, wird wohl kein vernünftiger Mensch abstreiten, aber Sie, Frau Jörs, würden übersehen, wie viel Zeit es in unserer Gesellschaft braucht, die fossile Infrastruktur durch eine grüne Infrastruktur zu ersetzen. Beispiele: Ertüchtigung der Netze, Großspeicher für Dunkelflauten, Wasserstoffnetze, Ladesäulen und so weiter und so fort. Läuft uns die Zeit da weg oder haben Sie das nicht im Blick?
Genau. Also Sie sagen, ich sehe das nicht. Also ich sehe es durchaus, wie lange es dauert, weil wir sind ja jetzt schon seit 20 Jahren mit der Energiewende beschäftigt und haben ja auch schon große Fortschritte gemacht. Das ist ja auch unbestreitbar. Wir beziehen ja schon jetzt häufig 60-70% des Stroms alleine aus erneuerbaren Energien. Also da ist schon viel gelaufen. Aber natürlich dauert das alles noch. Das sagte ich ja auch schon zu Anfang. Es geht natürlich leider nicht über Nacht, aber es dauert natürlich noch länger, wenn man jetzt noch mehr Gaskraftwerke gebaut und noch mehr Gas und Öl sozusagen importiert und nicht dieses notwendige Geld dann in die richtige Infrastruktur steckt. Also es dauert, aber man müsste jetzt mal anfangen, dann ist es auch irgendwann soweit.
Sie haben gerade Politik erwähnt. Da haben wir im Moment nochmal den Weg Richtung Brüssel, der deutschen Regierung, die sagen will, dass mit dem Verbrenner aus, das müssen wir uns nochmal überlegen. Das ist die eine Seite. Das andere sind die Gaskraftwerke. Wirtschafts- und Energieministerin Frau Reiche, die ganz klar Richtung Gaskraftwerke tendiert. Wo geht da die Bewegung in Deutschland gerade hin, großpolitisch?
Ja, großpolitisch geht sie leider irgendwie rückwärts, würde ich es nennen. Frau Reiche, interessanterweise, hat ja auch vorher für einen Gaskonzern Westenergie gearbeitet. Also sie ist da, wie soll ich sagen, ja, verblendet oder zumindest so geprägt aus dieser Branche, dass sie offenbar jetzt keine Fantasie hat, sich das System anders vorzustellen und führt tatsächlich Deutschland jetzt in die noch größere Gasabhängigkeit, weil sie will ja noch viel mehr Gaskraftwerke bauen, als ohnehin schon angedacht war. Also da ist leider gerade der, wir sind sozusagen auf dem Zug in die Vergangenheit leider.
Was ist das mit dem Argument als Übergangstechnik?
Als Übergangstechnik, also das wird seit 20 Jahren gesagt, dass Gas sozusagen die Übergangstechnik ist. Und man braucht auch, das sagen auch aus meiner Sicht seriöse und progressive Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, man braucht sozusagen wenige Gaskraftwerke, um gewappnet zu sein, falls es mal diese Dunkelflauten gibt, die übrigens wahrscheinlich nur sehr, sehr kurze Zeitspannen betreffen und nicht sozusagen ständig vor der Tür stehen, wie häufig so suggeriert wird. Also man braucht ein paar davon, aber man sollte möglichst wenig haben und auf keinen Fall noch so viele neue hinzubauen. Also wenn man das Augenmerk eben lenkt auf die erneuerbaren Energien, dann kann man sich auch diese angebliche Übergangstechnologie sparen oder zumindest wenig davon nutzen.
Weitere Frage.
Ganz kurze Frage. Wie steht die Autorin zu den hochgelobten Wärmepumpen, die auch als Systeme auch wieder Energie, also sprich Strom, verbrauchen?
Die Wärmepumpen, genau, Sie haben recht, die Wärmepumpen werden mit Strom betrieben. Die nehmen aber 60-70% ihrer Wärme natürlich aus der Umgebung, ne? Also aus dem Boden oder aus der Umgebungsluft und sind damit natürlich tatsächlich sehr, sehr profitabel. Also die nehmen die Wärme, die ohnehin schon da ist und brauchen dafür ein bisschen Strom. Aber den Strom kann man ja, wie gesagt, gleichzeitig durch Solarenergie herstellen oder auch speichern lassen zwischendurch. Also das ist eine autonome Energieversorgung, die auch langfristig auf jeden Fall günstiger ist als Gasheizung. Ne? Wir wissen ja auch, es gibt ja diesen europäischen Emissionshandel, also Gas wird auch künftig sehr viel teurer werden und umso günstiger werden dann im Vergleich dazu die Wärmepumpen. Es ist aber interessant, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, dass der Hörer diese Sorge hat, dass man dafür ja Strom braucht. Und das ist natürlich auch eine Folge dieser wirklichen Desinformationskampagne über Wärmepumpen, als es um das Heizungsgesetz ging. Und die Wärmepumpen sind aber wirklich eine sehr gute Technologie, die in einigen Haushalten schon seit Jahrzehnten hervorragend funktioniert. Wir haben im Buch ein Beispiel meiner Co-Autorin. Ihre Mutter wohnt im Harz in einem sehr, sehr kalten Tal und hat seit 20 Jahren, weil es da gar keine Gasleitung hingab, diese Wärmepumpe. Läuft super, keine Probleme seit 20 Jahren und zahlt sehr viel weniger als ihre Nachbarin ein paar Kilometer weiter. Also das ist ein gutes Modell, was aber ein bisschen kaputt geredet wurde, eben weil es auch nicht so profitabel ist, weil die Energie nicht komplett eingekauft werden muss, sondern sozusagen aus der Natur genommen werden kann.
Eine Frage von Martin Rees nochmal. Er will nochmal zum Titel Ihres Buches zurück. Die Sicherheitslüge, wie Europa sich mit Waffen schützen will, aber mit Öl und Gas erpressbar macht. Er würde ganz gerne nochmal wissen, wer sind denn Ross und Reiter bei dem Thema Erpressung? Also wer erpresst denn da wen und wer lügt?
Also die Lüge ist, besteht darin, dass wir uns sozusagen mit der Aufrüstung alleine in Sicherheit wiegen können. Und das ist ja nun mal das Thema, was uns jetzt seit Monaten beschäftigt. Wie viel Geld stecken wir in die Aufrüstung? Wie soll die Wehrpflicht aussehen? Also das ist meiner Meinung nach so eine vorgegaukelte Sicherheit, wenn wir gleichzeitig eben genau für diese Bundeswehr sehr viel importiertes Öl brauchen. Und das Zweite ist ja, wer erpresst uns? Die USA hat kürzlich ja nochmal gesagt, die wollen dieses Lieferkettengesetz nicht in Brüssel. Also da wurde sozusagen ein europäisches Gesetz, was mal gedacht war zum Schutz von Menschenrechten, zum Schutz von Arbeitern, sollte das gekippt werden und wurde jetzt auch tatsächlich abgeschwächt, wenn Brüssel noch weiter Öl beziehen möchte, Gas beziehen möchte beispielsweise. Also das ist das, was sogar quasi per Pressemitteilung rüberkam, so wie es Trump immer alles öffentlich macht. Das ist ganz interessant, dass wir es an der Stelle mal sehen konnten. Wir haben aber auch mit sehr vielen Politikern, Politikerinnen gesprochen und die bestätigen uns alle, dass es noch sehr viel mehr dieser Erpressungsversuche gibt, die vielleicht nicht ganz so öffentlich laufen wie bei Trump, aber dass natürlich bei diesen Deals um Gas und Öl immer auch ja irgendwelche Sachen versprochen werden müssen von uns als Käufern. Und da sind wir häufig in einer ganz schlechten Verhandlungslage und werden tatsächlich erpresst.
Warum wird nicht hier bei uns aus der oft überschüssigen grünen Energie der Strom erzeugt, um die Produktion von Wasserstoff zu ermöglichen? Das ist doch der beste Energiespeicher oder Stromspeicher.
Also die überschüssige grüne Energie in Wasserstoffproduktion nutzen.
Genau, also Wasserstoff ist eine Alternative für die Großindustrie. Das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, ob die jetzt mit so kleinen Energiegenossenschaften sozusagen überleben kann. Und da war ja die Antwort nein. Sie kann aber tatsächlich mit Wasserstoff ihre Produktion ja grün und unabhängiger laufen lassen. Da ist jetzt allerdings leider das Problem und das liegt daran, dass natürlich immer dieselben Leute mit derselben Ignoranz, sage ich mal, entscheiden, dass der Wasserstoff jetzt auch wieder importiert werden soll. Also es gibt da sehr große Projekte in afrikanischen Staaten, die uns dann in Europa mit Wasserstoff beliefern sollen. Und das wäre natürlich dann wiederum der falsche Weg, da wieder eine neue Abhängigkeit zu schaffen. Aber Sie haben recht, dass man natürlich hier für die Großindustrie Wasserstoff schaffen soll und dann nicht mehr davon fabuliert, was nämlich auch so eine Nebelkerze war, irgendwie Wasserstoff für Heizung oder so zu nutzen. Dafür haben wir einfach nicht genug Wasserstoff, sondern wir sollten das dann reservieren für die Industrien, die sehr viel Energie brauchen, bislang noch Gas.
Ist auch im Saarland natürlich eine große Frage als Standort für Stahlindustrie beispielsweise, wie eben der grüne Stahl hergestellt werden kann. Und natürlich ist man auch irgendwo auf dem Weg. Allerdings vor Ort würde eine Autarkie ja auch bestehen, wenn man den Wasserstoff hier produzieren könnte, herstellen könnte. Das sehe ich im Moment nicht, ganz ehrlich, weil natürlich die Wind- und Sonnenleistung bei uns jetzt nicht so hoch ist, dass wir das einfach hier irgendwie die Felder freiräumen und dann genügend Energie erzeugen können. Oder täuscht das?
Nee, das täuscht nicht. Tatsächlich wurde sozusagen Wasserstoff vielfach versprochen. Also es wurde sozusagen mehrfach verkauft, was man da so hatte. Und bislang hat man noch sehr wenig von grünem Wasserstoff. Also wirklich im einstelligen Prozentbereich von dem, was mal bis 2030 angedacht war. Also das ist ein großes Problem, dass das so aufgebaut wurde. Auch wiederum von Wirtschaftsministerin Reiche unter anderem, die dann halt sagen, ja, Wasserstoff läuft ja auch in den alten Gasnetzen beispielsweise, wäre also letztlich so eine praktische Verlängerung für die Gasindustrie. Und deswegen wurden da meiner Meinung nach viel zu große Versprechen gemacht für das, was jetzt hier vor Ort möglich ist. Es ist aber eine Lösung. Frau Kempfert, die Energiewissenschaftlerin, hat ja mal den Begriff geprägt, ist ja Champagner in der Energiewende. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Der ist toll, der Wasserstoff, wenn man ihn hat, aber man hat nicht so viel davon. Und dann muss er eben gut verteilt werden, da wo es keine Alternativen gibt.
Eine weitere Frage.
Die Energie- und Industriepolitik, die wir derzeit sehen, bedient ja voll und ganz die Interessen der fossilen Lobby, die nicht bereit ist, irgendetwas von ihrem Geschäftsmodell und damit auch von ihren Gewinnen etc. abzugeben, quasi mit Vollgas zurück in die Zukunft will. Welche Möglichkeiten sieht die Autorin, die Macht dieser Lobby zu brechen und ein Tor in die Zukunft zu öffnen? Vielen Dank.
Ja, genau, das fand ich sehr, sehr treffend, Ihre Bemerkung, dass die fossile Lobby natürlich tatsächlich dann noch mit sehr viel Macht Macht gerade bremst. Und ja, mit meiner Kollegin Susanne, wir beschäftigen uns ja seit vielen Jahren gerade mit dieser Lobby. Das ist nicht leicht, sie sozusagen zu entmachten oder unschädlich zu machen, würde ich jetzt mal so flapsig formulieren, weil sie eben an den entscheidenden Stellen sitzt und weil viele gar nicht mehr merken, was ist jetzt Lobby und was ist jetzt wirkliche Information. Also es wäre, glaube ich, schon viel daran getan, wenn auch die Medien beispielsweise richtig berichten würden, über die Wärmepumpe etwa, und die Chancen der Energiewende ja vielleicht auch mehr positiv begleitet werden, auch von der Bundesregierung, dass das als Chance gesehen wird für mehr Unabhängigkeit. Und dann fällt auch so ein bisschen dieses Desinformationskartenhaus der fossilen Lobby, würde ein bisschen in sich zusammenfallen. Aber bislang sind die halt sehr rege, haben zehntausende Lobbyisten in Brüssel beispielsweise. Also da ist ein starke Gegenmacht gegen die eigentlich fortschrittliche Energiewende.
Also ein Tor Richtung Zukunft aufzustoßen wäre, und da war gerade eine Mail, die jetzt wieder weg ist, aber da ist sie wieder, von Hans Bubel aus Saarbrücken. Vielen Dank dafür. Er sagt, für den Umstieg auf erneuerbare Energien fehlen die Steuern aus Mineralöl, Gas und so weiter. Sehen Sie das auch so, dass man da vielleicht umschichten kann? Aktuell die Steuern ganz anders einsetzen? Erst wenn dieses Problem gelöst ist, werden wir ernsthaft erneuerbare Energien angehen, fragt Hans Bubel.
Ja, genau, Herr Bubel. Also das stimmt natürlich, dass man erstmal für die Infrastrukturen, für den Umbau noch mehr Geld bräuchte, auch wenn es dann anschließend sehr viel günstiger ist. Und natürlich könnte man Geld dafür nehmen. Also es fehlen ja beispielsweise Steuern auf fossile Energien wie die Kerosinsteuer. Weiß ja auch jeder, dass die Flüge nicht so besteuert werden wie jeder andere Fortbewegungsmittel sozusagen, dass da weniger Steuern bezahlt werden letztlich als für die Deutsche Bahn. Und ja, natürlich ist das eine Möglichkeit. Es gibt ja aber auch den Fonds, den die Bundesregierung aufgelegt hat zur Transformation, wo auch Gelder inzwischen so ein bisschen abgezweigt werden für Gasinfrastruktur. Also es ist auch schon viel Geld da. Man müsste es halt eben in die richtige Energie setzen und nicht in die falsche, die uns abhängig macht.
Eine Frage noch von Andrea Groß aus St. Ingbert. Gesetzter Fall, wir wären mit erneuerbaren Energien autark und investieren nicht in Rüstung, wie die Autorin vorschlägt. Und Putin greift uns trotzdem an. Was schlägt die Autorin vor? Womit sollen wir uns dann verteidigen?
Also ich habe nicht gesagt, dass wir nicht in Rüstung investieren sollen. Aber ja, also das ist jetzt so eine wahnsinnsgroße Frage, die ich jetzt auch nicht so in einem Satz sozusagen beantworten kann. Also was für mich allerdings feststeht, ist, dass jetzt dieser Weg, sozusagen so viel Geld in diese Rüstung zu stecken, ohne dann noch zu gucken, wie die eigentlich betrieben werden kann, das ist meiner Meinung nach absolut der falsche. Und ja, abgesehen davon habe ich zwei Söhne, die ich ungern in die Bundeswehr schicken möchte. Aber das ist meine private Meinung.
Eine andere Frage, die sich auch nach der Lektüre Ihres Buches da ergibt. Sie schreiben unter anderem von nachhaltiger oder möglicherweise nachhaltiger Aufrüstung beziehungsweise nachhaltiges Militär. Ist das so ein Punkt, wo Sie auch sagen, da könnte man selbst dort, wo es um Aufrüstung, Militär und Waffen geht, ganz anders denken?
Also interessanterweise haben wir für unser Buch mit verschiedenen Militärexperten gesprochen, die genau das sagen. Die sagen, es ist ein Riesensicherheitsproblem. Also das ist jetzt nicht so irgendwie so ein linksgrün versifftes Thema sozusagen, sondern in Sicherheitskreisen wird das schon anders als in der öffentlichen Politik sehr wohl diskutiert, diese Riesenabhängigkeit. Also es ist natürlich so, dass diese schweren Maschinen, die kann man jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie mit Wasserstoff oder so betreiben lassen. Das ist technisch schlicht unmöglich. Aber natürlich sollte man sich erstmal darum bemühen und wahrscheinlich kann man auch da was einsparen, weil bislang war das ja gar kein Thema bei der Bundeswehr. Also da hat man dann als grüne Politik verkauft, wenn da mal so ein Nistkasten auf dem Übungsplatz stand oder so. Das sind natürlich Kinkerlitzchen sozusagen. Also das müsste komplett neu gedacht werden und sicherlich würde man da was einsparen können, aber nicht auf null. Das ist komplett illusorisch.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt, Frau Jöris. Vielleicht noch eine Frage von Dietrich Strohmeier. Er meint, die Bildung von uns allen, von den Mitmenschen, die uns zuhören und die in dem Land leben, ist das vielleicht auch ein erster Schritt, um zu sagen, da kommen wir vielleicht ein Stück weiter. Also uns besser bilden in Sachen Energiefragen.
Also das finde ich einen ganz hervorragenden Vorschlag. Natürlich erfährt man in der Schule, soweit ich das sehe, bislang kaum etwas darüber, über Energiesysteme, auch nicht darüber, wie wir vielleicht mit weniger Energie genauso gut leben können oder sogar besser. Wir erfahren auch nicht so viel davon, was bedeutet das eigentlich, dass wir da täglich so viele Milliarden überweisen in Unrechtsstaaten. Also das wäre auf jeden Fall ein Punkt, der, glaube ich, langfristig toll wäre, wenn wir uns mehr bilden würden darüber, woher unsere Energie kommt und wie wir die schön herstellen können.
Vielen Dank, Annika Jöris, die Sicherheitslüge, heute unser Thema. Schön, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Zusammen mit Susanne Götze geschrieben und das Ganze im Ökom Verlag. 112 Seiten für 12 Euro. Je ein Exemplar bekommt Ute Redecker aus Marpingen, Peter Zeb aus Eschborn und Wolfgang Mitzel aus Ottweiler. Und nächsten Sonntag ist Heinz-Wilhelm Esser zu Gast. Einfach atemberaubend sein Thema, die faszinierende Reise durch unsere Lunge. Da geht es also um ein sensibles Organ mit langem Atem, kann man sagen, und ein Wunderwerk. Und wir sollten diesem Wunderwerk Lunge mehr Aufmerksamkeit schenken. Es geht nicht zuletzt darum, was wir der Lunge so alles antun in unserem Alltag und womit sie belastet ist, sondern auch um die dramatischen Folgen Erkrankungen und wie wir sie wieder fit machen können. Vor allen Dingen, wie wir besser auf sie achten können. Heinz-Wilhelm Esser nächste Woche mit einer Reise durch die Lunge. Ihre Fragen dann gerne, können Sie schon vorab schicken. 0681 65 100 eine WhatsApp oder Fragen an autor@sr.de eine Mail. Und dann kommt Ihre Frage auch hier in der Sendung an oder ab 9.04 Uhr dann wieder live hier auf SR Kultur Fragen an den Autor. Nächsten Sonntag wie gewohnt. Mein Name ist Jochen Marmitt. Ich sage danke, tschüss.
Soweit Fragen an die Autorin für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Politikum ist schon anders als alles, was ich sonst moderiere.
Definitiv.
Da kannst du dich nicht mit Allgemeinplätzen rauswinden. Da musst du die Karten auf den Tisch legen und sagen, das ist meine Haltung. Und dann wollen wir mal hoffen, dass du das auch gut begründen kannst.
Kann ich Caroline nur recht geben, was ich im Politikum natürlich nie machen würde.
So ist er, der Max. Aber sag jetzt mal echt, was magst du an unserem Meinungspodcast?
Also ich mag Politikum, weil es eben mehr ist als nur die Nachrichten. Die habe ich eh den ganzen Tag gehört. Aber was steckt dahinter und was für Perspektiven gibt es dazu?
Dazu haben ja unsere Gäste zum Glück auch ihre Sicht auf die Dinge und diskussionsfreudig sind die.
Allerdings. Also, wer Lust hat auf echte Diskussionen und Argumente statt Lagerdenken und Humor statt Engstirnigkeit, das ist der richtige Podcast.
Das ist Politikum und zwar überall da, wo es Podcasts gibt und Montag bis Freitag ab 18 Uhr im Radio.
Politikum, der Meinungspodcast von WDR 5.
Und von uns.
Ja.